NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Juni 1973. Der Todestag des norwegischen UNICEF-Gründers Odd Nansen.
Der Streifen zwischen Block 13 und 14, voll mit Juden aus Lieberose, mehr als 1000.
Konzentrationslager Sachsenhausen bei Berlin.
Lebendige Skelette, tierisch in ihrem wahnwitzigen Hunger. Sie warfen sich kopfüber in die Abfallkisten, verschlangen alles, absolut alles, was darin lag.
12. Februar 1945.
Das Schlimmste war, dass die ganze Zeit Schläge von Gummistöcken auf sie herunterhagelten.
Das ist ein unglaublich authentischer Vorfall, wie er ihn schildert, wie die Lieberoser Juden, die nach dem Todesmarsch hier ankommen, dann selektiert werden.
Ich zog dem halbtoten Juden die Hose hoch, befestigte und ordnete seine Kleider, nahm ein Taschentuch und trocknete das Blut aus seinem Gesicht.
Notiert Odd Nansen später, heimlich.
Langsam glitt seine verknöcherte Hand an meinem Gesicht hinab, seine letzte Liebkosung. Er gurgelte etwas, das sein Freund übersetzte. Er sagt, sie seien ein anständiger Mensch. Dann rutschte er an der Wand herunter auf die Erde.
This man,
Odd Nansen.
Odd Nansen.
Humanismus pur, ohne Schnickschnack.
Das war der Sohn von Fridtjof Nansen. Der hat mich sehr beeindruckt damals. Er hat ein Buch über das Lager, ein Tagebuch geschrieben, veröffentlicht auch in Deutschland dann.
Das Lager Sachsenhausen. Während 1936 in Berlin die Olympischen Spiele laufen, haben es Häftlinge bei Oranienburg errichtet. Zwischen den rund 100 Baracken laufen alle Wege auf einen gewaltigen Wachturm zu. Totale Kontrolle. Hier sitzt Odd Nansen in Schutzhaft, wie tausende andere Norweger auch. Rastlos klaubt er alle Informationen zusammen, die er bekommen kann. Der norwegische Journalist Asbjørn Svarstad.
Er ist sehr weit herumgekommen im Lager. Er machte der Arbeitszeit gerne eine Runde und hat Kontakt mit anderen Häftlingen aufgenommen. Er hat nachgefragt, wie es in anderen Lagern aussah und was dort passiert und so. Das haben wohl wenige andere Häftlinge getan.
Was er erfährt, kritzelt Nansen in winzigsten Buchstaben auf dünnstes Papier. Auch die Ermordung der Juden aus dem Außenlager Lieberose.
Das ist einfach in einer unglaublichen Präzision festgehalten, übrigens auch in großer, wie ich finde, ja auch literarischer Qualität.
Günter Morsch, Leiter der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen.
Er hat dieses alles während der Haftzeit im Lager geschrieben, in einer Eindrücklichkeit, einer Authentizität, die man ganz selten nur finden kann.
Odd Nansen ist Architekt, konservativ, ein Mann der norwegischen Oberschicht. 1901 geboren, als Sohn des Polarforschers und Friedensnobelpreisträgers Fridtjof Nansen, ist er sogar mit der Königsfamilie vertraut. Und der Meinung,
dass Solidarität mit Menschen aus dem Dritten Reich nicht nur was für Kommunisten und Sozialdemokraten wäre.
Odd Nansen rettet nach 1935 hunderte Juden aus Deutschland und Österreich nach Norwegen. Im Sommer 1938 in Prag erwirkt er beim deutschen General Höppner, dass zwei Mitarbeiterinnen mit 39 jüdischen Kindern fliehen dürfen, bevor die Gestapo da ist.
Und die sind über die Grenze nach Polen und aus Polen weiter nach Norwegen gekommen.
Und er?
Ist mit dem Flieger nach Hause geflogen, nicht über die grüne Grenze zu Fuß, nein.
Als im April 1940 die Deutschen in Norwegen einmarschieren, legt Odd Nansen seine Arbeit als Architekt des Osloer Flughafens nieder.
Nansen sagte, nee, mache ich nicht, nicht für den Feind. Er hat alles getan, um sie zu ärgern und zu provozieren. Und als man dann Geiseln brauchte, sogenannte Königsgeiseln, dann haben sie ihn geschnappt. Dann gab es Ruhe im Karton.
Tausende Norweger werden festgenommen, darunter etliche Freunde des Königs. Denn auch in Norwegen herrschen jetzt Faschisten. Und König Håkon ist im Londoner Exil.
Es war höchstwahrscheinlich eine Warnung an die Königsfamilie in Großbritannien gewesen, dass wenn er jetzt was Doofes tut, dann hat es für eure Freunde in Norwegen Folgen.
Anfang 1942 wird Odd Nansen inhaftiert. Zuerst in Norwegen. Sofort beginnt er zu schreiben.
Ich war gewöhnt, Tagebuch zu führen und so war es nur natürlich, es nach meiner Einsperrung fortzusetzen.
Für die fertigen Seiten gibt es im Lager Grini in Oslo zahllose Verstecke.
In Rohrschächten, Tischbeinen, unter Baumstümpfen und in den Fußböden.
und Kuriere, die die Blätter, Hunderte, zu Nansens Frau Kari bringen.
Im doppelten Boden einer Streichholzschachtel, in eine Zigarette gerollt oder in einem Röhrenstück, das nach Oslo zur Reparatur musste.
Nansen vertraut die Schriften Wildfremden an. Keiner lässt ihn auffliegen. Einige Blätter gibt ein deutscher Soldat sogar persönlich bei Nansens Frau ab. Berichte über quälende Ungewissheit, Todesurteile ohne Verfahren, auch unerwartete Momente der Menschlichkeit. Etwa als ein SS-Mann, der als besonders brutal gilt, Ott Nansen unter vier Augen einen letzten Gruß überbringt von einem Studenten, der morgens hingerichtet wurde.
Der SS-Mann sagte: Ich hoffe sehr, dass ihr wieder freie Männer werdet, freie Norweger in einem freien Lande. Ich blickte ihn an. Die Tränen rannen ihm die Backen runter.
In Sachsenhausen schreibt Nansen unermüdlich weiter. Es ist ein Lager für spezielle Grausamkeiten.
Sachsenhausen ist der Ort, wo es, wie wir schätzen, etwa 30 unterschiedliche medizinische Experimente gegeben hat.
So viele wie nirgends sonst.
Wie hier zum Beispiel in diesem Raum mit vergifteten Kugeln, die man Menschen dann geschossen hat, also Beine und so weiter, wo man dann stundenlang unter ärztlicher Aufsicht gewartet hat, bis die ganz langsam, ganz elendig und ganz grausam gestorben sind.
Nansen tut gegen das Elend, was er kann.
Sein Verdienst ist gewesen, dass er hier im Lager ohne Zweifel eine unglaublich große Hilfsbereitschaft organisiert hat, mit dazu beigetragen hat, dass viele Häftlinge gerettet worden sind.
Nansens großes Plus: Viele SS-Leute wissen, wer sein berühmter Vater war.
Jeder wollte ein Kumpel mit dem kleinen Nansen sein.
Die Norweger haben mehr Platz in den Baracken als andere Häftlinge, weil die Nazis ihnen eine Art Rassenverwandtschaft zugestehen. Sie dürfen Pakete erhalten, auch dank zweier Frauen, die es schaffen, Kontakt aufzunehmen.
Und dann die Namen der Norweger herauszuschmuggeln, denn der Empfang von Paketen war nur möglich, wenn sie das an eine bestimmte Person gerichtet hatten.
Die Familien und das norwegische Rote Kreuz schicken Kleidung, Medikamente, Lebertran, Pastillen, Dosenfisch, Speck, Knäckebrot, Zucker. Nichts im Lager ist mehr wert als das.
Man konnte ein Stück Wurst oder ein Stück Speck im Lager für 20.000 Dollar verkaufen.
Geld ist massenhaft in Umlauf.
In Scheinen, aber auch in Gold. Edelsteine, Smaragde, Rubine, Perlen, Diamanten, eimerweise. Aber keine dieser Herrlichkeiten ließ sich essen.
Von den Vernichtungslagern in Polen rollen ununterbrochen Züge mit dem Hab und Gut Ermordeter an. Hunderte Gefangene trennen pausenlos Kleider und Säume auf. Sie legen ein Vermögen frei.
Besonders in den hohen Absätzen der Damenschuhe fanden sich kleine Schatzkammern voll von Juwelen.
Nansen sieht das Elend voraus, das die Nazis hinterlassen werden.
Ein Meer aus Not und Schrecken, dies wird das Bild Europas sein und seiner unglücklichen Völker nach dem Kriege,
schreibt er im Herbst 1942.
Der Gedanke an Abrechnung ist fürchterlich. Als wenn das eine Basis bilden könnte für die neue Zukunft, in der unsere Kinder groß werden und ihres Lebens Einsatz leisten sollen.
Der Krieg schleppt sich hin. Der Bombenhagel der Alliierten erreicht auch Sachsenhausen. Die Versorgung leidet noch mehr.
Da musste auch ein Nansen so sein, dass er den Tag überlebt.
Seine Aufzeichnungen sind nahezu genial versteckt in den Brotbrettchen, die jeder Gefangene mit sich führen darf. Nansen präpariert sie für sich und fünf Freunde.
Ein Holzbrett wurde mit der Kreissäge in zwei Blätter geschnitten. Eines davon wurde ausgehöhlt. Das Manuskript wurde in die Vertiefung gelegt und gepresst, dann beide Teile zusammengeleimt.
Im Januar 1945 sterben in Sachsenhausen täglich Hunderte an Hunger und Kälte. Jeden Tag kommen neue Häftlinge aus den geräumten Lagern im Osten dazu. Am 16. Februar hält Nansen in seinem Tagebuch eine besondere Begegnung fest.
Auf dem Revier liegt ein kleiner Judenjunge, der noch keine 10 Jahre alt ist. Er kommt von Auschwitz.
Thomas Bürgenthal, schon Jahre von seinen Eltern getrennt.
Hinter dieser Tür sind die Operationsräume. In diesen Operationsräumen wurde dann Bürgenthal die Zehen amputiert, die ja erfroren gewesen sind nach dem Todesmarsch von Auschwitz.
Er wollte wissen, wie ich hieß, wo ich vorher gewesen war und ob mein Fuß noch wehtat.
Vielleicht kann ich ihm ein wenig Freude geben.
Herr Nansen brachte mir Kekse, ein Bilderbuch mit großen Buchstaben und einen Bleistift mit. Du musst lesen und schreiben lernen und auch lernen, Bilder zu malen, sagte er.
Stelle dir einen von Raphaels Engeln vor. So sah er aus. Man musste unwillkürlich schauen, ob die Kopfkissenenden hinter seinem Rücken nicht vielleicht doch zwei kleine Flügel waren.
Bald freute ich mich auf Herrn Nansens Besuche, weil wir uns immer unterhielten, besonders darüber, was wir tun würden, wenn der Krieg zu Ende war.
Nansen peppelt den Jungen auf, so gut er kann, besticht die Pfleger, damit sie ihn verwöhnen und rettet Thomas Bürgenthal so vermutlich das Leben. 5. März 1945.
Dem kleinen Tommy geht es viel besser. Aber wie wird es ihm ergehen, wenn wir wegreisen? Es wird schon ernst mit unserer Abreise.
Die schwedische Rote Kreuz ist es Anfang März 1945 gelungen, die Norweger und Dänen freizukaufen von Sachsenhausen und an alle anderen Lagern in Deutschland.
Nach 3,5 Jahren Lagerhaft kehrt Nansen heim. Schon ein Jahr später erscheint sein Lagertagebuch, von Tag zu Tag. Es macht international Furore. Alle Aufzeichnungen in den 6 Holzbrettchen sind erhalten. Von allen anderen Schriften fehlt nur ein einziges Quartal.
Mit seinem Tagebuch hat er ein einzigartiges Zeugnis hinterlassen,
sagt der Leiter der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen, Günther Morsch.
Gerade in dieser Schlusssituation der Lager ist es ganz wichtig gewesen, diese Vorgänge aufzuzeichnen, weil die SS in dieser Zeit selber vieles weggeworfen, vieles vernichtet hat und manches auch gar nicht aufgezeichnet hat.
Wieder in Freiheit engagiert sich Nansen umgehend für Deutschland.
Das war nicht so wohl gehört in Norwegen und anderen Ländern in Europa damals, aber das spielte für Nansen keine Rolle.
Mehrfach bereist er die damaligen Westzonen und dokumentiert das Elend in den Lagern der deutschen Heimatvertriebenen.
Ich weiß, was es heißt, in einem Lager für Jahre zu leben. Das bedeutet einen langsamen Untergang,
sagt Nansen 1949 im Radiointerview. 30 Millionen Flüchtlinge, so schätzt er, sind gerade auf der Welt unterwegs.
In welchen Ländern, glauben Sie, ist es am schlimmsten?
Zweifellos in Deutschland. Hier gibt es ja ungefähr 12 Millionen. Und das Schlimmste ist, dass diese nicht international anerkannt sind.
Nansen will internationale Strukturen schaffen, um für solche Krisen künftig besser gerüstet zu sein.
Wäre es nicht wert, für uns selbst, für die Flüchtlinge und für die ganze Welt diese größte Rettungsarbeit der Geschichte im Gang zu setzen.
Nansens Berichte an die UNESCO über die Lage der Flüchtlinge in Deutschland werden zu einem der Fundamente der Kinderhilfe, aus der später das Kinderhilfswerk UNICEF hervorgeht. Wie durch ein Wunder treffen sich Ott Nansen und der jüdische Junge Thomas nach dem Krieg wieder. Und Nansen überzeugt ihn davon, die Deutschen nicht zu hassen.
Da fing ich an, überhaupt darüber zu denken.
Erinnert sich Bürgenthal später im WDR.
Was passiert, wenn man Leute hasst? Was passiert dann? Kommen dann die Kinder der Leute, die mal und so weiter und so weiter. Und dann hat man den Teufelskreis, der endet nie.
Der Kampf um Versöhnung und Menschenrechte bestimmt auch Thomas Bürgenthals Laufbahn. Er wird zu einem der führenden Juristen in den USA und Richter am höchsten UNO-Gericht in Den Haag. Und auch Nansens Häftlingstagebuch, von Tag zu Tag, macht noch einmal Karriere.
The book is called From Day to Day. One man's diary of survival in Nazi concentration camps.
Der US-Historiker Timothy Boyce hat es vor 2 Jahren neu aufgelegt.
This book was one of the most magnificent things.
Dieses Buch war das Faszinierendste, was ich je gelesen hatte. Wie konnte sowas Gutes seit mehr als 65 Jahren nicht mehr gedruckt worden sein?
For over 65 years.
Der Journalist Asbjørn Svorstad führt noch heute regelmäßig Schulklassen aus Norwegen durch die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen bei Berlin. Und erzählt von Ott Nansen, der am 27. Juni 1973, heute vor 45 Jahren, gestorben ist.
Das macht Spaß, mit Kindern unterwegs zu sein und diese Geschichten zu erzählen für wohlernährte kleine Kinder, die nichts im Leben erlebt haben. Zu zeigen, wie schlimm es werden kann, wenn man nicht aufpasst.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an Ott Nansen, der am 27. Juni 1973 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.